mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Leute, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und wir überbringen euch heute nochmals die frohe Botschaft, dass man uns tatsächlich auf allen Kanälen hören kann. Stimmt es, Clemens?
Genau. Ich erinnere gerne nochmal dran, man kann uns auch, der wichtigste Kanal, über die Alexa hören. Und wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr einfach nur sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und ab dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, kriegt die neuen Folgen, könnt die alten anhören. Nur mal so als Tipp von unserer Seite.
Es ist sozusagen der Schlüssel zum Glück. So auch heute eine neue Ausgabe steht bereit mit Michael Bulli Herbig. Mein Gott, was hat dieser Mann den Humor des deutschen Kinobesuchers letztendlich geprägt und verändert?
Ja, wobei er uns ja heute erzählt, er verpasst die ganz, ganz große Chance für den Sprung nach Hollywood, als er George Lucas persönlich trifft.
Ja, und was hat er dann? Keine Autogrammkarte dabei und sagt die ganze Zeit, er hat keine Zeit, er ist voll ausgebucht. Ja. Da muss natürlich einiges nochmal anders laufen in Zukunft. Aber tatsächlich so erfolgreich und glücklich sein und keine Ambitionen zu haben, nach Hollywood zu gehen, das ist ja auch was herrlich Entspannendes, oder? Also wir freuen uns jetzt auf ein wunderbares biografisches Gespräch, kann man beinahe sagen, mit dem großartigen Michael Bulli Herbig. Viel Spaß.
Ladies and Gentlemen. Ich wünschte, jetzt könnte der Löwe im Hintergrund machen, weil heute wird es tatsächlich mal angemessen sein. Wir freuen uns, dass Michael Bulli Herbig bei uns ist. Herzlich willkommen! Genau so. So, ich mach mal so. Ja, er zeigt ein Herz mit beiden Fingern.
Mhm. Ja, aber bist zu Recht, weil ich war ja mal, das weißt du gar nicht, ich war ja vor vielen Jahren mal so ein bisschen in dich verknallt. Deswegen ist dieses Herz so, wobei ich bin eigentlich immer noch ein bisschen in dich
verknallt. Ich wollte gerade sagen, wann hat das, würdest du sagen, aufgehört?
Das hat, also es war, es fing an einem Montag an und hat am Dienstag aufgehört.
Aber die Nacht war gut. Ich erinnere mich an diese Nacht zwischen Montag und Dienstag. Ja, tatsächlich. Nein, wir kennen uns schon so lange und ich meine, wir haben es letztens erst besprochen, aber ich möchte es nochmal wirklich sagen. Bulli, ich verdanke dir wirklich sehr viel, weil du warst in meiner ersten Folge Blondes Gift zu Gast. Keiner wollte kommen, keiner kannte mich. Du musstest kommen, weil der Produzent dir gesagt hat, du musst es machen. Es war heiß, es war schrecklich.
Aber pass auf, es ist nur zur Hälfte wahr, weil ich bin wirklich gern gekommen, weil ich hab dich, du warst doch in irgendeiner Morgensendung oder in irgendeinem Morgenmagazin oder war das
ich war Ende eine Show? Bei Bube Dame Hörig war ich die Assistentin und hab da die Karten hingelegt.
Das warst du? Ich bilde mir ein, ich hätte dich irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen.
Im Fernsehen.
Ach ja, siehste. Und dann, dann rief mich Oliver Mielke an und meinte, sie machen Piloten mit dir, ne? Mhm. Das war doch Oliver, ne?
Na klar.
So, und ich fand's sehr lustig, weil es war, ich kam richtig in Schwitzen. Also es war, gab's überhaupt eine Klimaanlage oder ist sie ausgefallen?
Ach, also eine Klimaanlage. Ich glaube, es gab gar keine, ne? Sehr lustig. Mir hatte man eine große Show versprochen. Also mir schwebte mehr oder weniger der Samstagabend vor große Unterhaltungsshow. Und dann hieß es sowas wie, wünsch dir, was du willst, wir setzen's um. Ich hatte mir also vorgestellt, tolle Gäste, super Set, ich habe die Wahnsinnsklamotten und alles ist spitze. So Schnitt, ich fand mich wieder in einem Wohnzimmer, das umgebaut wurde, in dem man einfach die Fenster zugenagelt hat. Dann
Moment.
Hat man.
Aber im Hintergrund war doch ein Aquarium, wo es durchgeschwommen ist.
Ja, klar.
War da nicht so eine Nixe drin, die mal hergeschwommen ist?
Ja, da war eine Nixe drin, die ist nicht geschwommen, der war ja kein Wasser drin.
Siehst du, ich bin schon wieder drauf reingefallen.
Die lag da einfach. Und das wäre heute wahrscheinlich der erste Grund, warum 60% aller Leute abschalten, weil da eine nackte Frau lag. Wir haben dann aber auch ab und zu mal die war nicht nackt, war im Bikini.
Hatte schon was an.
Durfte aber dann auch mal ein Mann tatsächlich zwischendurch liegen. Aber ich fand es immer irgendwie schöner, wenn da eine Frau lag. Und wir haben sehr geschwitzt, weil es gab natürlich keine Klimaanlage. Und es war Wahnsinn. Und keiner wusste genau, wo die Sache hinführt. Und zu mir kam immer die Visagistin und machte mir noch, weil meine Haare anfingen so zu fliegen, wie das immer passiert, wenn die so feucht nass werden. Es war ungefähr wie in Thailand am Strand. Dann hat sie mir immer mehr Öl reingemacht. Zum Schluss sah ich aus, als hätte man mir eine Buttercremetorte in die Haare geschmiert.
Ja. Bei mir haben sie nach 5 Minuten kapituliert. Das war, ich glaube, ich hatte einen knallroten Kopf. Hast du die jemals gesehen, die Sendung?
Wir müssen uns das eigentlich nochmal anschauen.
Ja.
Also zumindestens, also wenn sie dir hat sie nicht geschadet und mir hat sie megamäßig geholfen, weil ich konnte dann überall sagen, ja, der Bulli war zum Beispiel schon da und dann haben natürlich alle anderen zugesagt, weil die überall dahin gingen, wo du warst. So ist es ja noch immer tatsächlich. Ist es denn so, du bist jetzt in deinem Büro hier gerade, was machst du heute in deinem Büro? Ich möchte mal wissen, was macht ein erfolgreicher Regisseur an einem Schreibtisch?
Also ich habe jetzt tatsächlich an 2 Projekten gearbeitet. Mhm. Das eine Drehbuch habe ich tatsächlich selbst geschrieben, die letzten Monate. Da hatte ich ja nur genügend Zeit, weil wir waren ja alle irgendwie im Lockdown. Mhm. Und also hätte der nicht stattgefunden, hätte ich wahrscheinlich ohnehin dasselbe gemacht. Also insofern habe ich es war ein großer Vorteil. Ich habe zwar die Mitarbeiter waren alle im Homeoffice, ich war quasi allein. Die eigentliche Herausforderung im Office war die Spül- und die Kaffeemaschine.
Aber beide Bedienungen waren dir neu.
Und diese Spülmaschine ist jetzt nicht, also die steht da schon seit locker 10 Jahren und ich habe dann irgendwie halt mein Handy genommen und habe via FaceTime meine Assistentin angerufen und habe sie gebeten, mir mal zu zeigen, welche Knöpfe ich so drücken muss. Und,
ja.
Und so ähnlich war es mit dem Espresso auch, aber irgendwie habe ich es dann hingekriegt und ja, ich habe die meiste Zeit tatsächlich hier im Büro verbracht, habe an einem Drehbuch geschrieben.
Also du schreibst, du sitzt dann da und dann schreibst du, weil man sagt ja immer, ich habe an was geschrieben und so. Schreibst du mit der Hand in eine Tastatur oder diktierst du, schreibst du am Computer, was machst du?
Nee, ich muss sogar selber tippen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das, was jetzt hier gerade stattfindet, das muss ich wirklich selber eintippen. Einfach um es immer wieder mal zu lesen, um zu korrigieren oder vielleicht liegt das auch daran, dass ich sehr oft in die Drehbücher auch schon reinschreibe, wie ich es mir vorstelle. Also dann, die Drehbücher werden dann immer recht dick. Also das letzte Drehbuch hatte jetzt tatsächlich 280 Seiten. Ein normales Drehbuch hat vielleicht 90 bis 120.
Da schreibst du dann schon, Klammer auf, er geht nachdenklich durch den Raum und öffnet das Fenster. Dabei fällt ihm eine Vase herunter. Sowas?
Ja. Ja, aber es kann schon sein, dass ich dann auch mal reinschreibe, Kameraeinstellung ist von oben oder wir kommen von unten oder wir machen so. Also gefährlich sind so Sätze wie Rom brennt. Ja, das hast du mal schnell reingeschrieben, aber kostet einen Haufen Geld. Also man muss mit solchen Dingen auch vorsichtig
umgehen. Rom brennt ist was, könnte ein Filmstudio sozusagen in die Pleite treiben. Diese ja. 2 Wörter.
Ja. Ja, ja, ja. Und insofern ist es natürlich ein anderes Arbeiten, wenn du mit Kollegen schreibst, weil du immer wieder mal Feedback bekommst und weil man sich so natürlich gerade bei einer Komödie hochschaukeln kann. Das war jetzt sozusagen ein recht einsamer Job die letzten Monate, weil es A, keine Komödie war und B, ich tatsächlich hier teilweise, ich habe dann auch mein Tagesrhythmus verschoben. Ich habe dann um 16 Uhr angefangen, weil ich gemerkt habe, in die Nacht schreibe ich dann doch ein bisschen konzentrierter, dann schreibst du halt bis nachts um 2, fährst nach Hause. Hat dazu geführt, dass ich die Familie auch mal sehe morgens, wenn ich aufstehe, weil die waren alle im Homeschooling. Mhm. Also insofern kann man dann auch nochmal gemeinsam frühstücken und so.
Ja.
Ja. Und da ist diesmal, das kommt mir dann, also das ist manchmal auch ein bisschen absurd. Ne? Ich höre dann auch oft Musik, wenn ich schreibe. Es ist schon passiert, dass ich an einer traurigen Szene schreibe und dann höre ich die Musik, fange ich das Heulen an. Ist auch schon passiert.
Aber es ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ich glaube, es ist ein total gutes Zeichen.
Dann schreibe ich da so, ne, und dann geht die Musik plötzlich hoch und dann sitzt du da ganz alleine so von deinem Kumpel.
Und trotzen die Tränen in die Tastatur.
Und dann, während du schreibst und du weißt gar nicht, wo es hinführt, aber du, also ein bisschen schizophren ist das schon, ne? Dass du dir quasi selber was erzählst und dann darüber weinen musst.
Ja, aber das ist eigentlich ganz gut. Und es haben viele Männer. Viele Männer sind sehr, sehr, sehr insgesamt so sehr bewegt von ihren eigenen Gedanken und auch von dem, was in ihnen vorgeht. Und auch die Vorstellung, dass das dann einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird,
ist. Aber bei Männern ist es eher typisch, dass sie über ihre Witze.
Und dann auch lachen. Also auch Tränen lachen sozusagen. Was hörst du für Musik, die dich dann zum Weinen bringt? Hörst du klassische Musik?
Ja, Filmmusik. Also in tatsächlich Filmmusik, so ein bisschen John Williams aber es ist tatsächlich so, dass man sich dann auch thematisch das eben sucht, was da so gerade reinpasst.
Mhm. Ja. Bist du jemand, der immer so ein kleines Notizbüchlein dabei hat und sich Sachen notiert, wenn er irgendwo was sieht? Immer auf der Suche nach Stoff?
Ja, das war tatsächlich früher so, jetzt ist es so, jetzt spreche ich es halt mal ins Handy oder, klar, ich mache mir schon Notizen, ne? Aber früher, also gerade, als wir damals die Sketchshow gemacht haben, Bulli-Parade, ne? Wo du dann irgendwie pro Staffel, ich weiß nicht, 80 bis 100 Sketche brauchst, da sind wir ja alle wie die Trüffelschweine rumgelaufen und haben uns irgendwelche Notizen gemacht und haben Leute beobachtet und vom Postboten über den Polizisten und was auch immer, also alles, was irgendwie skurril war, selbst der Kurier, der mal reinkam, war dann irgendwann meine Vorlage für eine Figur. Jetzt ist es eher so, dass du irgendwo sitzt. Gut, jetzt geht's wieder mit den Masken. Mhm. Wobei, jetzt darf man wieder nirgendwo sitzen. Mhm. Also es wurde zunehmend schwerer, Leute zu beobachten, weil sie dann angefangen haben, dich zu beobachten. Und dann
wird's
funktioniert es nicht mehr.
Na, ja. Haben sich Leute wiedererkannt? Also Leute, die du so zu, also der jetzt der Kurier oder der Postbote oder halt irgendwelche Leute, die du natürlich auch vielleicht mal irgendwann verarbeitet hast in deinen Sketchen. Gibt's welche, die sich die gesagt haben, gell, jetzt mal ganz ehrlich, Bulli, da bin doch ich gemeint.
Also es gab einen sehr lustigen Moment, schon einige Jahre her, da bin ich in den Flieger gestiegen und beim Einsteigen ins Fluggerät kommst du ja immer an den Pörsern oder an den Stewardessen oder an den Stewards vorbei. Mhm. Und irgendwann stand da mal so ein junger Mann, guckt mich an, sieht mich und sagt, meine Freunde sagen, ich spreche wie sie, stimmt das? Also das ist ja eine ganz große Kunst, finde ich, dass man die Leute, die man ja mit Gags, mit Pointen auf dem Arm nimmt, wenn die auch über sich selber und über das, was sie da sehen, lachen können. Das war ja auch immer so unser Ziel.
Das sollte auch immer, wenn du das schon so schön sagst, das sollte auch immer unser Ziel bleiben, finde ich. Und ich finde, und das kann man auch, finde ich, ruhig mal als Appell verstehen, man sollte auch für die zukünftigen Generationen bei aller politischen Korrektheit auch, finde ich, ein bisschen darauf achten, dass wir lieber über alle lachen, anstatt über gar niemanden mehr zu lachen.
Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich bin ja auch schon gefragt worden, ob ich so einen Film wie Traumschiff Surprise oder Should I Smile to You heute nochmal machen würde.
Ja.
Ja, als wäre das ein Verbrechen, was man vor 20 Jahren da jetzt abgeliefert hat. Und natürlich mache ich mir über solche Fragen Gedanken. Mhm. Ja, ich würde es halt vielleicht heute so machen, dass ich zeigen wir das halt in die Runde von unseren schwulen Freunden, ne, die das dann mal durchlesen können und sagen, ob sie sich irgendwo,
ob sie sich damit wohlfühlen oder ob sie sich daran stoßen.
Ja, ja. Ja. Und ich werde da ja so immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite haben wir ja so viele Leute, die in den letzten Jahren Also ob das der Münchner Friseur ist oder ob das irgendwie auch in unserer Branche Menschen sind, die schwulen Szene sehr gut kennen, die sich da köstlich amüsieren können und die da ihre Freude haben und dieses immer wieder gucken und auf der anderen Seite wirst du dann aber immer mit solchen zwischendurch mit solchen Fragen konfrontiert und dann denke ich mir, naja, also klar, verletzen wollten wir nie, wollen wir jetzt nicht und wollen wir auch in Zukunft nicht. Also muss man sich auch ein bisschen danach orientieren, wie sich Dinge entwickeln und was man vielleicht lieber bleiben lässt. Es gibt eine Menge Sketche, die wir heute nicht mehr machen würden, das ist auch klar.
Ja.
So. Aber das nennt sich halt Entwicklung und sozusagen auch eine gesellschaftliche Entwicklung, an der du dich dann auch orientieren musst.
Und das ist ja auch richtig so und vieles davon ist ja auch sinnvoll, aber genau, ich glaube, man muss immer auch den Kontext sehen, in dem bestimmte Sachen stattfinden.
Absolut.
Und das wird so ein bisschen vergessen, finde ich jetzt immer mehr. Es wird jetzt immer nur noch eine Aussage oder eine Sache losgelöst von allem und dann sagt man, so, das ist ganz schlimm, aber man sieht nicht mehr so, wie ist es entstanden und wer hat es gemacht und wer ist der Absender. Ja. Also das finde ich, das dürfen wir nicht vergessen. Hast du ab und zu mal so deine Hollywood-Momente, wo du so, ich kenne dich ja so ein bisschen und ich habe so das Gefühl, du bist immer ein bescheidener Leisetreter. Gehst du schon auch mal einmal so wirklich breitbeinig irgendwie so um die Ecke und denkst dir so, ja, ich bin so geil. Irgendwie?
Ich gehe tatsächlich immer so mit so einer Freude in den Tag oder mit so einer Erwartungshaltung in den Tag, dass heute muss irgendwas passieren. Irgendwas Cooles muss heute passieren. Und darauf freue ich mich dann. Also wenn ich dann sozusagen morgens, wenn ich diesen ersten Gang ins Bad gemacht habe, ne, und dann so dieser erste Blick, gut, das ist jetzt von Jahr zu Jahr ein bisschen
schwieriger.
Du hast ja überhaupt kein, also bei Männern ist es ja so, allein die Haarpracht, ne, die, also das verstehe ich auch nicht, was die Evolution sich dabei gedacht hat, dass die Haare da, wo sie hingehören, weggehen und an Stellen, wo sie so überhaupt nicht gebraucht werden, kommen sie wieder raus. Nase, Ohren. Also da braucht sie ja nun wirklich keiner. Ich kriege auf einmal Haare auf dem Rücken.
Nein, wo das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und ich habe noch nicht mal welche auf der Brust. Was hat sich die Natur dabei gedacht?
Ja, gut, Seitenverkehr, rechts, links Schwäche, was weiß ich. Ja.
So. Und da denke ich mir halt dann, wenn ich dann so vorm Spiegel stehe, yes.
Das schon, aber es geht jetzt nicht nur um Selbstmotivation, sondern es geht auch darum, dass du mal zurückguckst und dir denkst, das habe ich richtig gut gemacht. Dass man an der Filmhochschule vorbeifährt, die einen nicht genommen hat und sagt, ich habe es geschafft. Oder dass man sich einfach so still und heimlich freut, wenn man wieder irgendeinen Rekord gebrochen hat. Und das machst du ja regelmäßig, weil du bist ja keiner, der auf den Putz haut und sich hinstellt und sagt, ja, ich bin halt einfach super und ich habe es halt einfach gemacht.
Ja, ich vergesse es aber. Also ich sag dir ein Beispiel. Es gab hier auf dem Bavaria-Gelände, gab es mal eine Halle, da war das sogenannte Bulliversum Universum drin. Ne? Das war so ein interaktives Filmmuseum. Ja. Ja, nein, das war schon, also ja. Ich sehe das immer so, kannst dir gar nicht beschreiben. Ich gehe dann da rein und denke mir, ja, interessant, guck mal, hier ist das Space Taxi, da können die Leute synchronisieren, da können sie hier Knöpfchen drücken, sie konnten auch interaktiv mitspielen und solche Sachen. Und da waren unter anderem auch die Filmpreise. Ne? Mhm. Und die haben wir da immer reingestellt, kann das Publikum die Preise auch mal angucken und ich habe die so aus den Augen verloren. Ne? Da waren so 2-3 Vitrinen und ich habe einfach über die Jahre total vergessen, dass da 60-70 Preise drinstehen. Ja? Und irgendwann wurde das Bulliversum aufgelöst und wir haben sozusagen die Requisiten wieder irgendwo hin verteilt, teilweise auch zur Versteigerung, für einen guten Zweck hergegeben. Und irgendwann kam die Frage, ja, wo gehen denn jetzt nun die Filmpreise hin? Dann sage ich, na gut, dann stellen wir sie halt bei uns in den großen Besprechungsraum, dann haben die Mitarbeiter auch was davon. Und dann haben die da alle hingestellt und dann war ich selber total erschrocken. Dann komme ich da rein und denke mir, wow, Wahnsinn, das ist ja irre. Und jetzt ist das aber so posermäßig, ne? Wenn wir jetzt so Besuch bekommen,
ja.
dann sieht also das.
Ab 60 Filmpreisen wird es ein bisschen.
So, dann ist das so ein bisschen, manchmal fange ich dann an, mich dafür zu entschuldigen.
Ja.
So, ne? Ich merke dann, dass wenn sowas erledigt ist, ne? Und wenn so was ein Erfolg hat und du dann im Kino hockst, ohne dass die Leute wissen, dass du da bist, und du die echten Reaktionen bekommst auf deinen Film, das ist eigentlich der schönste Moment, muss ich sagen. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin jetzt nicht scharf drauf, an jeder Ecke von irgendjemandem erkannt zu werden.
Nee, also im Gegenteil, ich glaube ehrlich gesagt, du bist jetzt wirklich keiner, der das Bad in der Menge nimmt, oder? Also das ist eigentlich, musst du ja auch nicht. Ich finde, du bist ja jetzt auch nicht jemand, der sich dazu verpflichtet hat, auf dem Markt sich von allen anfassen zu lassen und ständig Selfies zu machen.
Nein, also die Masken kommen einem da jetzt eigentlich entgegen. Mhm. So, ja, also ich bin kürzlich mal den Kuhdamm rauf und runter gelatscht, mit Mütze, mit Sonnenbrille und so einer Maske. Und die anderen konnten mich nicht erkennen. Ich habe sie nicht erkannt, weil die Brille beschlagen war. Aber es gibt auch viele Momente. Ne? Ich erzähle die Geschichte immer wieder gern am Flughafen. Da waren wir damals unterwegs mit Vicky und die starken Männer, mit dieser Entourage. Und dann kommen zwei Damen so vorbei und grinsen mich so an. Und man grinst halt immer zurück, weil man halt freundlich sein will. Und dann sagt die eine zur anderen, ich werd verrückt, der Sascha.
sehr lustig. Tatsächlich. Aber würdest du jetzt rückblickend sagen, in deinem Leben ist alles super reibungslos gelaufen? Oder würdest du rückblickend sagen, boah, ich bin auch schon mal ganz schön lange überhaupt mal gegen Sachen angerannt, bis es wirklich gut funktioniert hat?
Na, also es gab schon so Momente, wo ich auch mal gesagt habe, komm, dann lass wir es halt. Du hast es ja schon angesprochen, ein sehr Wunderpunkt, ne, die Ablehnung an der Filmhochschule.
Ja, okay, so, gut, das hast du aber weitestgehend reingearbeitet jetzt würde ich
ja,
sagen.
Ja, ja, ja. Und ich war dann auch mal Gastdozent, ne? Das fand ich zum Beispiel schön, ne? Da sitzen da die Studenten und dann kam ich halt auf die Bühne und hab gesagt, so bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, nach 20 Jahren habe ich es halt geschafft, bin ich hier. So, war total nett, aber das ist dann auch, das hat dann nichts mit Genugtuung zu tun, sondern ich find's dann, auch das ist eine schöne Geschichte, ne? Dass du sagen kannst, okay, du bist da irgendwann mal massiv gescheitert und kommst aber, ist wie so eine Heldenreise, kommst dann nach 20 Jahren zurück und kannst sagen, okay, jetzt, ich kann euch ein bisschen was über Film erzählen mittlerweile. Mhm. So, das finde ich ganz schön. Und im Grunde hat vieles mit dem Scheitern zu tun. Also erstmal auf die Schnauze fallen, um dann zu realisieren, ach, die andere Ausfahrt ist eigentlich auch ganz gut. Und dann merkt man am Ende womöglich, vielleicht war es sogar von Anfang an das Richtige so, ne?
Ja, der Ralf Möller war ja letztens bei mir. Und der hat zum Beispiel mir, weil der ist ja, also so, der hat es ja von Recklinghausen nach L.A. und du kennst die Geschichte. Da dachte ich mir, also wie muss man drauf sein, dass man als Bodybuilder, sage ich jetzt mal, nach L.A. fliegt, da irgendwie am Flughafen ausgespuckt wird und dann als allererstes in so ein Filmstudio von einem Filmboss geht und sagt, hallo? Ich habe sehr viel Muskeln, ich hätte Zeit, wie schaut's aus? Das hast du sowas gemacht? Weil du bist doch nicht der Typ, der irgendwie bei Filmleuten irgendwie die Tür eintritt und sagt, hallo, ich bin's, ihr braucht mich.
Ja, bei mir scheiterte das an den Muskeln. Ne? Also ich habe auch nicht so ein schönes, breites Grinsen. Also ich hatte tatsächlich dann eine Erfahrung nach Schulz Manitou, weil da die Studios schon aufmerksam wurden. Also sie haben dann gemerkt, okay, da ist ein Film in Deutschland massiv durch die Decke gegangen. Der hat einen Bruchteil von dem gekostet, was amerikanische Hollywood-Produktionen kosten. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken, den Jungen. So, und dann wurde ich da so durchgereicht. Also dann wurden eben so Meetings für mich organisiert. Und dann bist du von einem Studio zum anderen. Und dann haben sie mir so Drehbücher gegeben. Ne? Also das können die Amerikaner schon. Die geben dir das Gefühl, du bist der Größte. Ne?
Ja.
Du kommst da rein und alles ist awesome und wow und it's amazing und huge und alles ist und du gehst da raus und denkst dir, yeah, I made it. So, ja. Und dann liest du dir die Drehbücher durch und dann merkst du, das ist halt in erster Linie Schrott.
Ja.
Ja, das sind halt Drehbücher, die bei denen schon seit Jahren in der Schublade liegen und dann wollen sie halt mal gucken, wer mal drauf anbeißt oder vielleicht sehen, was daraus noch entstehen kann. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich in Deutschland, glaube ich, eher das machen kann, was ich will. Mhm. Also diesen Weg finde ich irgendwie richtiger, weil in Hollywood, glaube ich, so recht auf mich keiner so wirklich gewartet hat, weißt du? Mhm.
Ja, ich kann es total gut verstehen. Ich käme nicht auf die Idee, irgendwo hinzugehen, wo es, also außerhalb Deutschlands. Wirklich, es sei denn, es kommt mal einer und sagt, willst du mal beim ORF? Okay, gut, aber mehr auch nicht. Aber ich meine jetzt in Deutschland, mit wem hast du gesprochen, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich hier, gibt es so Leute, wo du einfach gesagt hast, boah, da bin ich hin und ich meine Art, wie ich mich da präsentiert habe, die hat dann letztendlich überzeugt. Hast du, weil du bist doch jemand, der eigentlich, ich glaube nicht, dass du gern da rausgehst und dich selber verkaufst. Also du willst erst dein Produkt eigentlich haben.
Ja, genau. Und ich, exakt, genau. Also wenn ich was habe, was ich erzählen kann, dann gehe ich da gerne hin. Ich habe eine, glaube ich, ganz große Chance habe ich wirklich sausen lassen, weil ich dann mich eher so wie ein Fanboy benommen habe. Da war ich, durch Zufall war ich in San Francisco und ich war da in Urlaub und krieg plötzlich einen Anruf, ob ich mir die Skywalker Ranch angucken möchte. Ne? Das ist das riesige Studiogelände von George Lucas. Mhm. Das war 2004. Und ich sage, ja klar, interessiert mich das, das sind die Studios, da ist Industrial Light and Magic, da ist, das ist wow, ja, das ist Home of Star Wars. So. Und dann haben die das irgendwie für mich organisiert und dann kam eine E-Mail zurück, oh ja, wir freuen uns, George is very excited. Und, ja, pass auf. Und ich frage noch so, welcher George?
Wer ist der George?
Ja, wer ist welcher George? Dann haben sie gesagt, ja, George Lucas, sei wie. Und da war es eben auch so, dass in dem Jahr war Traumschiff Surprise in Deutschland erfolgreicher als sein Star Wars Episode 3. Ja? Und dann haben die halt gesagt,
Bring him on, bring that guy.
Und dann kam es zu einem Treffen und dann saß ich bei George Lucas auf der Skywalker Ranch in seinem Büro und das war natürlich, wenn ich aus heutiger Sicht, war das eine klitzekleine Chance. Ich hätte, wenn ich dort mit einem, man sagt so neudeutsch Pitch, ne? Also mit einer Idee, mit irgendwas hingegangen wäre, wenn ich mich da nur ein bisschen vorbereitet hätte, wenn ich vielleicht gesagt hätte, ich habe eine Idee über... Ja,
in der Pipeline, das Wort Pipeline müsste fallen. Weißt du, ich hab eine Riesensache in der Pipeline.
Genau. Wir haben immer was in der Pipeline. Ja.
Und das ist schon mal gut.
Und ich hätte zum Beispiel sagen können, irgendwas mit dem Mandalorian oder sowas. Ne?
Ja.
Aber ich saß da, wirklich wie so ein Fanboy. Von meinem geistigen Auge, ich habe glaube ich 10 Minuten gebraucht, um zu realisieren, dass ich ihm wirklich gegenüber sitze. Und für mich war das eher so ein, hey cool, ich kann ihn treffen, wir trinken ein bisschen Kaffee und dann fahre ich wieder nach Hause. Jahre später habe ich mir gedacht, naja, der hat sich jetzt nicht mit mir einfach zum Kaffee trinken getroffen.
Nee.
Also der hätte vielleicht auch erwartet, dass ich mit irgendwas um die Ecke komme.
Und der hat sich gedacht, immer diese zurückhaltenden Germans wieder, ja. Ja, der hat ja wahrscheinlich gedacht, ja, dass du gleich sagst, das und das und das ist meine Idee und ich will es unbedingt machen und ich habe Zeit. Ich bin zu Fuß aus Deutschland zu ihm gelaufen, Herr Lukas. Und das hat der Ralf Möller gesagt, das kam unheimlich gut an, dass er sich sozusagen 25 Stunden auf den Weg gemacht hat, um nur sie zu treffen und hier sind meine Fotos. Vielleicht hättest du ein paar Fotos mitnehmen können, ein paar Autogrammkarten.
Weißt du, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe immer, wenn ich in dieses Studios war, immer gesagt, tja, ich bin leider nicht verfügbar.
Bei mir läuft es gerade, ich habe überhaupt keine Zeit. Nächste Woche bin ich noch bei Blondes Gift. Jetzt bist du eben in Bayern sehr bekannt und es läuft ja auch gut. Ich finde es ganz toll. Du hast jetzt tatsächlich etwas, darf ich das, wie ist das denn? Habt ihr mit dem Bondel-Krämer was weitergemacht, was sozusagen Herr Filzmeier nicht zu Ende führen konnte?
Also das war ja auch so ein Lieblingsprojekt von mir. Ne? Ich habe den, hast du die Geschichte von Brandner Kasper jemals gesehen?
Die Geschichte von Brandner Kasper habe ich natürlich gesehen. Da spielst du den Tod.
Genau, den Bondel-Krämer.
Ja.
So. Und ich hatte so einen Spaß an dieser Rolle. Also ich werde ja oft gefragt, was hast du denn bisher so am liebsten gespielt? Dann erwarten die Leute wahrscheinlich, dass ich Spooky sag oder Apache oder so. Und ich sage immer, der Bornelkramer. So, jetzt lief dieser Film aber außerhalb Bayerns kaum. Ne?
Ja.
Hat aber in Bayern allein 1 Million Zuschauer gemacht, Kinobesuche. Ne? Mhm. Also ein bayerischer Blockbuster sozusagen.
Nein, es war der Blockbuster und es ist vor allem auch, das fand ich toll, man konnte es auch mit Kindern gucken, die haben es verstanden hatten keine Angst und haben aber trotzdem, das war so eine Sache, da konnte man richtig danach noch so sitzen auf dem Sofa und so, aha, so schaut es aus.
Ja,
das war toll.
Und diese Figur hat mir so gefallen, dass ich irgendwann zum Josef Filzmeier gegangen bin, ich glaube vor 2 Jahren oder so, habe gesagt, du Josef, ich habe nur den Titel und ich habe da was in der Pipeline.
Das klappt.
So, ich habe nur den Titel und eine ganz grobe grobe Idee, aber noch kein Drehbuch und gar nichts, aber der Bornelkramer verliebt sich und bringt den göttlichen Plan durcheinander. Mhm. Der Bornelkramer und die ewige Liebe. Nicht der Brandner Kasper und das ewige Leben, ja, sondern der Bornelkramer und die ewige Liebe. Und dann hat der Josef gesagt, das müssen wir mal, das müssen wir mal. Und dann haben wir wirklich in Windeseile ein Drehbuch entwickelt, zusammen mit dem Markus H. Rosenmüller, und dem Uli Limmer, und haben den Film, das muss ich gerade mal rechnen, weil er ist ja jetzt schon eine Weile fertig. Wir haben ihn im Herbst 19 gedreht.
Ja.
Und die Fertigstellung war dann Februar, März, April, Mai, sowas. Und da hat sich leider vorher dann der Josef Filzmeier schon von uns verabschiedet. Das heißt, er konnte den Dreh noch inszenieren und hat auch den fertigen Schnitt noch gesehen. Mhm. Und dann war das, glaube ich, für ihn sehr beruhigend und hat dann quasi eigentlich schon, also wir hatten Mitte Januar noch gedreht und Anfang Februar haben wir leider gehen lassen müssen. Mhm. Und ich habe mich halt dann, das habe ich ihm vorher versprochen, dass ich den Film für ihn fertig mache. Mhm. Und ich finde, es ist ein ganz reizender, liebenswerter, süßer, altmodischer, romantischer, lustiger Film geworden.
Das sind alles Dinge, die mir gefallen. Altmodisch, süß, romantisch finde ich das Allertollste. Ich liebe es vor allem auch mit Kindern, altmodisch, romantisch, liebevolle Filme zu gucken, weil ich finde auch so alte Bauernhäuser im Vorspann vorkommen. Ja. Und eine grüne Wiese. Wenn da noch eine Kuh steht, bin ich begeistert.
Habe ich noch ein Highlight. Ne? Der Harry Herring als Teufel ist natürlich auch nochmal eine Nummer, die von der ich nie gedacht habe, dass die stattfindet. Also Josef Filzmeier hatte die Idee, den Harpe Kerkeling da als Teufel zu besetzen. Und ich dachte immer, der Harpe macht doch nichts mehr. Mhm. Und sagt, dann hat den kenne ich, den rufe ich gleich an.
Ja.
So, dann hat er ihn angerufen, hat ihm das Skript geschickt, das Drehbuch, und dann hat der nach einer Woche zugesagt.
Ja, das ist Wahnsinn, weil Harpe Kerkeling muss irgendwie, also das ist eine Mischung aus will nicht mehr und muss auch nicht mehr arbeiten. Ganz schlecht übrigens.
Ja,
die meisten müssen noch und wollen oder manche müssen und wollen nicht, aber dass einer nicht will und nicht muss, das ist tatsächlich dann ganz besonders schwer, den zu erreichen. Aber Harpe Kerkeling in der Rolle des Teufels ist letztendlich schon auch eine Sache, wo man sagt, da braucht man ein bisschen Fantasie, um sich das erstmal vorzustellen. Aber
na, ich hab dann gesagt, naja, wenn Harpe jetzt wirklich zusagt, dann muss er auch eine Swing-Nummer machen.
Ne? Ja.
Bei Harpe will man tanzen sehen. Die hat er da auch noch sensationell performt. Also wir haben ja den Kinostart jetzt schon dreimal verschoben.
Ja.
Sollte ja ursprünglich, glaube ich, im Herbst, dann vor Weihnachten, dann im Februar. Okay. Jetzt haben wir halt ganz pragmatisch gesagt, im Kino, wenn es wieder offen ist. So.
Oh Gott. Also, was du nicht weißt, aber ich schon, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Gast haben hier, ein Redaktionsspiel spielen, von dem ich nichts weiß, der Gast nichts, aber die Redaktion hatte sich mit viel Liebe ausgedacht. Hallo Bulli, hallo Barbara. Wir alle hatten doch schon die wildesten Jobs, um an Geld zu kommen. Barbara hat verkleidet als Handy zum Beispiel Flyer verteilt und Bulli hatte eine Firma, die sich um Anrufbeantwortertexte gekümmert hat. In Bullis Vergangenheit reisen wir jetzt zurück, denn wir spielen mit euch. Dies ist der automatische Anrufbeantworter von Barbaradio. Lieber Bulli, deine Aufgabe ist es, für uns jetzt, oh Gott, Anrufbeantwortertexte auszudenken und einen Anrufbeantworter zu besprechen. Und zwar von Boris Becker, Klaus Kinski und Barbara Schöneberger. Ja, ihr seid ja was.
Boris Becker ist am einfachsten.
Ja, komm, wir machen mal Boris. Wir können uns ja auch nur einen aussuchen. Der Anrufbeantworter von Boris Becker. Boris Becker ist momentan ja viel außer Haus. Das heißt, wir brauchen eine gute Anrufbeantworteransage, die, finde ich, auch juristisch abklärt, wo er momentan ist und dass das alles seine Richtigkeit hat.
Ja, da muss man es neutral machen.
Ja.
Wie hieß deine erste Freundin hieß ja Babs, so wie Barbara.
Ja, Babs. Klar, Babs Becker.
Ja.
Barbara Becker.
Da wird es wahrscheinlich so klingen, also klingelst du, du musst jetzt mal tut machen.
Ja, ich mache
hallo. Ich bin's, der Boris. Ich kann gerade nicht ins Telefon gehen, weil ich lieg unter der Babs. Auch nicht schlecht, oder? Ins Telefon gehen? Okay, ist egal.
Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ich meine, Anrufbeantworter, als es den letzten Anrufbeantworter gab, da war der auch noch mit der Babs zusammen. Genauso ist es ja tatsächlich.
Ja,
jetzt ist er viel unterwegs und so weiter. Und machst du, der könnte eigentlich auch mal zu uns in die Sendung kommen, oder? Boris Becker. Wenn ich dem sage, der Bulli war schon hier. Dann kommt der tatsächlich. Sagt,
dann komme ich nicht.
Dann komme ich nicht. Wer? Ja, ich meine, man wusste ja auch nicht, dass es bei dir derartig gut laufen würde. Ich meine, du hast eine Fotografenausbildung gemacht, du kommst aus jetzt auch nicht Verhältnissen, wo du gesagt hast, ich warte aufs Erbe und dann blase ich Federn in die Luft. Was waren deine Vorstellungen, als du 16 Jahre alt warst, davon, wie dein Leben laufen wird? Ich habe zum Beispiel immer davon geträumt, einfach einen Mann zu haben und in einer ganz normalen Wohnung zu wohnen und einen ganz normalen Job in einer Eventagentur zu machen. Was hast du dir vorgestellt?
Ich war immer so ein Träumer, das muss man wirklich dazu sagen. Ich hatte deswegen deswegen konnte ich mich in der Schule so schwer konzentrieren. Auch dieses Neonlicht hat mich immer fertig gemacht. Ne? Und wenn ich dann
schlechte
so,
Beleuchtung.
Ja, ja. Wenn ich dann so aus dem Fenster geguckt habe und die ersten Schneeflocken, dann war ich eh schon komplett abgedriftet. So. Also insofern habe ich schon sehr, sehr früh mit 10, 11, 12 wirklich entschlossen, eines Tages Filme zu machen. Und das in der eigentlich hauptsächlich hinter der Kamera. Der Wunsch war so immens groß, dass ich auch damals zu meiner Mutter gesagt habe, also warum soll ich denn Abitur machen? Ich weiß ja schon, was ich machen will. Also ich hatte damals die Vorstellung, so mit 13, 14, dass man Abitur macht, wenn man nicht weiß, was man machen will, weil man dann eben alles machen kann.
Ja, ne? Aber studieren, so ist es ja auch ein bisschen. Ja, wenn man Talent hat, dann muss man kein Abitur machen.
Naja, und dann war der Kompromiss, den ich mit meiner Mutter gemacht habe, okay, also ab mittlerer Reife ist dann Schluss. Und dann, das war mein Vorschlag, dann mache ich eine Fotografenausbildung 3 Jahre lang, weil ich dann eben schon mit Bildern arbeiten kann. Und die Idee war dann, als Fotograf auf die Filmhochschule vielleicht Kameramann aus Ausbildung zu machen etc., um dann irgendwann selber hinter der Kamera zu stehen, um die Filme machen zu können. Das war so der Plan. Also das ging zwar alles anders dann auf, ich brauchte einen Plan B sozusagen,
ja.
Aber die Vorstellung und diese Wunsch, der war so groß, dass ich mir auch gar keine Alternative überlegt habe. Gut, Fußball-Weltmeister wäre noch was gewesen.
Ja, du warst ja auch ein sehr guter Fußballspieler.
Ja,
das ist ja immer
bei auch alle Männer, ne?
Alle Männer, gell? Sagen, ja. Sie seien in der Auswahl, bayerische, deutsche, je nachdem, Münchner Auswahl gewesen. Und es wäre mehr oder weniger Sie und Schweini auf einer. Und dann hat sozusagen eine Knieverletzung verhindert, dass man die gleiche Karriere gemacht hat wie Schweini. Aber es war so.
Es war ganz knapp.
Ja, eine ganz knappe Sache.
Ich hab mich dann fürs Filmemachen entschieden.
Ja, und sei froh, ehrlich.
Ja. Sonst hätte ich heute eine kaputte Hüfte.
Und nicht nur, und deine Karriere wäre bereits seit 10 Jahren zu Ende. Seit 20 Jahren.
Ja, eben. Was hätte ich in die Zeit gemacht jetzt?
Ja, da hättest du viel Geld verdienen müssen vorher, um das irgendwie. Ja. Bist du sparsam?
Ja, wenn es um mich selber geht, ja. Also ich, wenn ich anderen eine Freude machen kann, im letzten Lockdown zu Halloween. Da hat mir mein Sohn so leid getan, weil er so ein riesiger Halloween-Fan ist. Ne? Und dann dachte ich mir, komm, also ich jetzt baue ich ihm was in den Garten, den wir haben, und habe dann irgendwie Bekannte angerufen, die so Ausstatter sind, und habe gesagt, komm, ey, können wir da nicht im Garten so ein bisschen was, so einen Weg bauen mit Spinnennetzen und mit, also, und das wurde, das uferte richtig aus. Ne? Das Ergebnis war, dass als mein Sohn das gesehen hat und das einmal sozusagen durchgelaufen ist, hat er sich das Ergebnis nochmal so angeguckt und meinte nur, schon ein bisschen übertrieben, oder?
Ist das toll?
Also irgendwie, naja.
Aber da kannst du dich dann voll reinsteigern,
da,
oder?
Da kann ich mich dann komplett austoben. Also wenn ich anderen eine Freude machen kann. Mhm. Und vielleicht kommt daher auch diese Leidenschaft fürs Filmemachen. Ne? Ich, mir ist es einfach wichtig zu sehen, wie die Leute auf das reagieren, was man sich ausgedacht hat, was man selber zustande gebracht hat, wenn sie an den richtigen Stellen erschrecken, lachen, weinen. Das ist für mich das Größte. Da sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Warum macht man Dinge? Mhm. Also man macht sie nicht, um vielleicht im Restaurant jetzt den besten Platz zu kriegen, sondern eben um sozusagen sich da den Applaus abzuholen.
Ja, ich glaube, du würdest den besten Platz eher ausschlagen. Ich glaube, du tendierst total ins Gegenteil. Nein, bitte nicht, ich bleib hier stehen. Mal, hören Sie doch auf. Nein, genau. Dann gehe ich jetzt wieder. So.
Ja, genau. Ja, ich hatte mal einen Nachbarn, der war ein großer, ja, also bitte, ich kann das durchaus akzeptieren, wenn ich nehme das auch zur Kenntnis, wenn jemand ein großer Autofan ist und im Keller dann in der Garage sein Porsche und sein Ferrari hat. Jeder hat soll das machen, wie er es für richtig hält. Aber dann kam er zu mir und meinte, ob ich denn mal eine Runde mit ihm im Ferrari fahren möchte. Und ich habe wirklich überlegt, wie ich ihm das jetzt sage. Also, dass mir das peinlich ist. Die Vorstellung, dass wir jetzt an der roten Ampel stehen und du machst immer... Ja, und die Leute gucken und sehen dann den Bulli da im Ferrari sitzt.
Auf dem Beifahrersitz vor allem.
Ich möchte das nicht.
Lieber nicht. Ja. Nee, das stimmt tatsächlich. Aber wofür gibst du das Geld denn aus? Also jetzt mal, also, du kaufst wahrscheinlich du hast wahrscheinlich so eine Kinogeschichte, oder? Zu Hause und dann mit so, oh, jetzt geht's Licht aus und guck, man kann auch dimmen und der Sitz geht zurück und so. Solche Sachen, hast du sowas?
Na, also, das habe ich tatsächlich, also diesen kleinen Kindertraum habe ich mir tatsächlich erfüllt. Mhm. Ein kleines, also bitte, wenn man jetzt Kino sagt, darf man nicht auf so einen 800-Sitze-Saal denken, sondern das ist ein Raum, den habe ich mir tatsächlich so gemacht, ich muss selber rechnen, 6 Stühle drin.
Ja, okay.
Aber schön verteilt, schön bequeme Stühle.
Also Also 1,50 Meter Abstand natürlich.
So, klar. Ja. Und dann schon eine amtliche Leinwand. Und da habe ich mir dann zu Hause auch wirklich, wie das im Kino ist, die Soundanlage hinter die Leinwand teilweise, die Speaker, dann Dolby Surround. Und wenn du dir da jetzt ja heute eine Blu-ray oder sowas hinschmeißt, dann hast du wirklich eine digitale Projektion. Und ich hatte teilweise, als ich das damals mir eingerichtet habe, hatte ich teilweise ein besseres Bild als in den Kinos, wo noch die Analogrollen gelaufen sind. Da war ich ein bisschen stolz drauf. Gut, heute ist es. Also ich gehe da gerne rein, weil es sozusagen dann etwas ist, wo du sagst, den Traum hast du dir jetzt mal erfüllt. Das ist vielleicht das, was für einen anderen der Ferrari ist. Für mich ist es halt das kleine Kino da unten.
Ja, das kann ich gut verstehen. Was ist der beste Film, was du je gesehen hast?
Ich bin großer Fan von Forrest Gump, immer noch. Ne? Ich meine, es kommen ja immer, die sogenannten beste Filme kommen ja immer noch dazu. Ne? Mhm. Ist auch so stimmungsabhängig, aber Forrest Gump ist so ein Film, der so viel hat, mhm. ne? So viel Humor, so viel Gefühl und so viel Qualität auch in der Performance von Tom Hanks und dann auch ganz erstaunlich, dass dieses Drehbuch von Forrest Gump so sämtlichen Regeln widerspricht, was man so eigentlich über Drehbücher sagt. Und das finde ich so erstaunlich, dass dieser Film so gut funktioniert.
Gibt es denn Regeln für Drehbücher? Also gibt es irgendwas, wo ich sage, ich lege jetzt, also ich habe das mal über dich gelesen, so man kann im Prinzip Filme übereinander legen und man kann immer wieder die gleiche Struktur erkennen. Also da beginnt singen und dann ja, das so also oder es folgt einem gewissen Ablauf.
Ja, das habe ich aber erst später gelernt. Also als wir die ersten Drehbücher so geschrieben haben, haben wir offensichtlich intuitiv viel richtig gemacht. Ne, da gibt's natürlich, also wenn du so Drehbuchschulen und oder wenn du irgendwo Drehbuch studierst und so, da wird dir natürlich von Midpoint und von zweiter Akt muss das passieren und dann muss der
Wende, überraschende Wende, ja, so, kurz mal Luft anhalten, Happy
ja,
End.
Ja, ja. Genau. So und ich habe mir eigentlich nur zwei Sachen gemerkt. Ich habe mir gemerkt, dass auf Seite 30 irgendwann mal der
da muss der erste Witz kommen.
Genau, du musst irgendwie auf Seite 30 musst du mal die Kurve kriegen, dass du da sozusagen in irgendeiner Form einen Wendepunkt hast, ja, und dass du am besten mit einem Feuerwerk anfängst und mit dem Erdbeben aufhörst. Das ist so, das habe ich mir gemerkt. Und nach diesem Prinzip habe ich bisher immer meine Drehbücher geschrieben. Ja.
Rom brennt, wird teuer. Richtig. Klammer auf, wird teuer. Klammer zu tatsächlich. Aber bist du doch für ein Happy End, oder? Ich glaube, würdest du einen Film machen, der kein Happy End hat?
Nee.
Alles gut zu wissen.
Ja, das ist gut zu wissen. Das ist so, weißt du, die Leute sollen ja nicht aus dem Kino gehen und sich die Pulsadern aufschneiden.
Ja.
Also die sollen aus dem Kino gehen und sagen, hatte ich eine gute Zeit, den Film schaue ich mir am liebsten gleich nochmal an. Ist auch gut für die Kasse.
Ja, klar. Ja, ja. Und das kriegt man eben eher, wenn die Leute glücklich sind tatsächlich. Ja. Hörst du noch Genghis Khan?
Immer seltener.
Das beruhigt mich irgendwie. Ich weiß nicht warum.
Das war meine erste Single, die ich gekauft habe.
Ich weiß.
Das hast du recherchiert.
Ne? Ich weiß, ja. Ja. Das war jetzt gar nicht so schwer zu finden. Das hast du offensichtlich schon öfter erzählt. Aber ich fand es auch bemerkenswert, weil Genghis Khan ist sowohl musikalisch als auch optisch natürlich, sage ich mal, geht das in eine sehr anspruchsvolle Richtung.
Ich habe damals sehr gerne Eurovision Song Contest. Damals hieß es ja noch
Grand Prix Chanson d'Eurovision.
So, davon reden wir. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. War ich da 7, 8, 9? Ich weiß es nicht mehr. Und ich fand dieses Rumgehopse unheimlich unterhaltsam. Mhm. Und der Song war auch sozusagen, also war ja auch ein großer Elvis-Fan damals. Mhm. Ne? Hat jetzt gut mit Genghis Khan wenig zu tun, aber ich meine, das war so meine Entwicklung von Elvis zu Genghis Khan, weißt du?
Bist du denn immer noch ein ESC-Fan?
Ich habe es ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist das zu...
Es ist zu kommerziell jetzt. Also nicht zu, aber es ist natürlich kommerzieller geworden. Früher war es ein bisschen freakiger, sag ich mal. Ne?
Naja, und man konnte so... Ich weiß nicht, bist du da auch davor gesessen mit deinem... Ich weiß nicht, ob du einen Frotti-Schlafanzug hattest. Ich hatte einen. Mhm. Und dann hat man halt so dann konnte die ganze Familie so mitpunkten und dann hat man am Schluss geguckt, wer gewonnen hat. Ich habe die Spielregeln bis heute nicht verstanden.
Das ist auch sehr schwierig. Das Regelwerk der EBU für den Eurovision Song Contest sieht die ein oder andere Hürde vor, die der normale Zuschauer manchmal nicht versteht. Aber das ist ja ganz egal. Entscheidend ist, dass er immer von Desiree Nosbusch moderiert wurde. So ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr hat Desiree Nosbusch moderiert in 3 Sprachen perfekt.
Und weißt du, was ich, weil du jetzt Sprachen sagst, was ich so schade fand, ist, dass dann plötzlich alle angefangen haben, auf Englisch zu singen. Ich fand es unheimlich lustig, mal zu hören, wie so ein Chanson auf Polnisch klingt. Oder
ja, aber man hat dann schon gemerkt, dass vieles, sage ich jetzt mal, natürlich nicht unbedingt beflügelnd ist für die Songs. Aber, und man wollte natürlich...
Also,
ja, aber das ist doch... Alle haben jetzt...
Aber ein bisschen Frieden hat es auch geschafft.
Ja.
Weißt du?
Und weißt du, wie sie es geschafft hat? Sie hat dann nämlich auch eine Stimme auf... sie hat dann eine Strophe... Da hat sie nämlich auch auf Holländisch oder auf Flämisch oder so gesungen.
Ah, das war ein guter Trick, ne?
Und dann auch noch einer auf Englisch und so. Da, so hat man Europa abgeholt damals. Das ist heute schon schwerer.
Ja, ja, richtig. Aber wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
Du wolltest unbedingt über Genghis Khan sprechen.
Das war die erste Single, die ich mir gekauft habe. Und da war ich dann 7, 8 von meinem Taschengeld. Und dann bin ich aber nochmal in den Plattenladen rein und wollte mich beschweren, weil auf dem Cover war einer mit einer Glatze. Und den Typen, den ich im Fernsehen gesehen hatte, der hatte Haare.
Ja, ja,
und ich wollte den Typen mit den Haaren auf dem Cover.
Du wolltest Leslie Mandoki, oder?
Ja, der hatte ja Haare, aber der andere hat sich dann eine Glatze schneiden lassen.
Nee, das
und dann habe ich, gesagt, nee, das sind nicht die echten.
So. Dir macht man nichts vor. Einmal ganz kurz möchte ich auch in eigener Sache ein kleines Projekt besprechen, was demnächst ansteht und auf das ich mich schon sehr freue. Wir haben eine Sendung zusammen gemacht und zufällig haben wir jetzt die Gelegenheit, einmal kurz darüber zu sprechen. Die heißt Last One Laughing. Man hat den englischen Titel gelassen, der Letzte sozusagen, der überbleibt und nicht lacht, der hat gewonnen. Du bist der Chef der ganzen Sache gewesen. Man musste so sagen, du warst Respektsperson, Chef und sozusagen, du warst in der Sonderrolle und wir anderen mussten Spuren und machen, was du gesagt hast. Das war hart.
Also ich sage es mal so, als mir dieses Projekt, dieses Format angeboten wurde, habe ich wirklich ein Ernstes zum Produzenten gesagt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Weil er hat mir diese Version geschickt aus Japan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch, was den Humor betrifft, durchaus kulturelle Unterschiede. Und die soll man auch gar nicht bewerten, aber mir war das, also um es mal ganz diplomatisch zu sagen, zu laut und zu wild und geht nicht. Weißt du? So. Und dann habe ich zum Produzenten gesagt, also das Einzige, was ich dem abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass du 10 Leute in einen Raum sperrst, 6 Stunden lang, und die dürfen alle nicht lachen. Der Letzte, der da noch drin hockt, hat eben für einen wohltätigen Zweck gewonnen. Und das funktioniert in meinen Augen nur, wenn du da mit Leuten reingehst, vor denen du humoristisch Angst hast. Mhm. Das dürfen jetzt nicht irgendwelche Leute sein, wo du sagst, okay, der kann auf YouTube mal einen guten Witz erzählen oder hat auf Instagram so und so viele Follower. Nee, das müssen Leute sein, die performen können. 6 Stunden, das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Und dann kam so eine Wunschliste zusammen. Und ich dachte mir so, naja, wenn wir jetzt als Erstes jetzt mal die Anke fragen, die Anke Engelke, ja, dann glaube ich, hat jeder eine Vorstellung, wo das humortechnisch hinlaufen kann, ist die Chance, dass man da ein großes Ensemble zusammenkriegt, größer.
Ja.
Und ich fand's so toll von dir, Barbara, wirklich. Du hast ja schon mal abgesagt, weil du gedacht hast, du bist eigentlich die völlig Falsche, weil du nach 5 Minuten schon das Lachen anfangen musst, wahrscheinlich. Mhm. So. Und dann bin ich so glücklich, dass wir dich doch dazu bewegen konnten, dass du dabei warst. Wie es sich da drin angefühlt hat, musst du beschreiben, ja?
Schrecklich. Es ist die ganze Zeit in die Sonne schauen und nicht niesen dürfen. Es ist das Lustigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Ja.
Und es ist so toll, da sind so tolle Leute mit dabei. Und ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und ich habe eine totale eine defensive Vermeidungsstrategie gemacht. Ich habe niemanden angeguckt und ich habe mich ich dachte mir, ja, man ist da so zusammen und man hat eine gute Zeit und irgendwann zwischendurch macht mal einer einen Witz und dann drückt man das so weg, dass man lachen muss. Das kriegt man dann schon hin und so. Es war ab Minute 1, hast du gemerkt, oh Gott, die haben jede halbe Sekunde wurde irgendwas auf einen draufgefeuert. Ich stand nur da, ich habe versucht durch Essen, Kauen, Trinken und Naseputzen die ganze Zeit mein Gesicht irgendwie in Bewegung zu halten, dass man nicht sieht, dass mir sind die Tränen runtergelaufen. Und die anderen haben es alle irgendwie besser hingekriegt, weil die kamen so, sich so kanalisiert. Die haben ihr Lachen so, die haben dann so sowas gemacht oder so.
Ja,
und ich hab versucht runterzuschlucken und das war wirklich sehr, sehr, sehr schwer.
Dazu muss man vor allem sagen, wer dabei war. Also ich meine, das, wenn du dir vorstellst, Kurt Krömer, Rick Kavanian,
Teddy Teclebrand,
Mirko Nonchev, Vigal
Caroline
Boning,
Kebekus,
Anke, du, Thorsten Sträter, also Vigal Boning, also
wir reden hier Giermann.
Schon, ja, Max Giermann, alter Schwede, so, da wusste jeder, wenn der womöglich irgendwann den Kinski rausholt, dann ist vorbei.
Ja.
Und auf so einem Niveau 6 Stunden durchzuhalten, ist wirklich Folter. Und ich sag dir, Baba, am meisten habe ich darüber gelacht, wie ihr gekämpft habt. Ne? Also die Performance war gut, die Gags waren gut, all die Improvisationen waren gut, die vorbereiteten Nummern, aber so richtig weggeschmissen habe ich mich über die Reaktion und den Kampf nicht lachen zu dürfen. Und da habe ich mir fast in die Hosen
gemacht. Es ist ein denkbar einfaches Konzept, das aber so derartig gut aufgeht, dass man es wirklich nur allen ans Herz legen kann. Es ist so ein bisschen wie meine Show. Es ist, weißt du, es kommt ganz harmlos daher und dann entfaltet es sich als solches Feuerwerk. Das ist einfach. Ja. Das ist so, man muss es in einem Satz zusammenfassen können und dann ist es gut. So, kommt die Personal Trainerin noch ab und zu dir?
Habe ich das mal erzählt, dass ich eine
Hase? Er ist Schwedisch angeblich. Oder hast du da ein bisschen fantasiert, Bulli?
Nein, das war in USA.
Ja, du hattest eine schwedische Personal-Trainerin, die dich in Form gebracht hat. Ich wollte nur ganz kurz, und ich frage für eine Freundin, nur wissen, wie schaut's aus? Ist alles in Form und kommt die Schwedin noch jeden Tag?
Nee, die Schwedin, die wie gesagt, die ist in L.A. geblieben.
Ah, okay.
Und ich habe aber festgestellt, dass eine Personal Trainerin, also mit mir zumindest, das wirkt mehr motivierend, als wenn da jetzt ein Kerl ist. Ne? Wenn ein Kerl ist, dann frotzelt man vielleicht mal rum, dann gibt man sich vielleicht auch nicht so viel Mühe. Aber irgendwie, wenn dann da so eine taffe Trainerin steht, ne? Weitaus mehr Muskelmasse hat als du und dich dann so anspornt und come on, ach komm, jetzt streng dich mal ein bisschen an, ist das alles, was du drauf hast und so, weißt du? Da wirst du dann schon, da ist dir das dann schon peinlich, da gibst du dir schon mehr Mühe. Also das sage ich bei mir. Ich bin froh, dass sie nicht mehr da ist.
Sie war sehr motivierend, aber wir haben sie in Amerika zurückgelassen. Ja, ja, wahrscheinlich trainiert Ralf Möller jetzt mit ihr. Sollen sie doch machen da drüben, was sie wollen. Genau. Also, wir fassen zusammen nochmal. Du warst in Amerika und bist aber jetzt hier. Du machst hier weiter. Alles, was von dir kommt, auf das freuen wir uns wahnsinnig. Du bist einfach wunderbar.
Och, Barbara, hör auf.
Na, wirklich, wirklich. Und wenn ich dich so sehe mit deiner gute Cappy und die Pilotenmikrofon, I like it.
Ja, naja, das mit der Kappe ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das mit deinem Friseur jetzt in den, wobei jetzt geht's ja wieder, ne?
Na, ich habe ja einen, jetzt, der immer mit mir reist und da ich weiterhin arbeite, darf der mir auch die Haare schneiden. Ich bin aus dem Thema raus, aber Markus Söder, mein Gott, der sieht inzwischen aus, als würde der beim Puppentheater mitspielen.
Ich finde, er sollte es so lassen.
Ich finde auch. Ich finde, das macht ihn so wahnsinnig glaubwürdig und so menschlich. Finde ich eben auch. Finde ich auch. Und dich eben auch, wenn ich ahne, was sich unter deiner Kappe da abspielt. Liebster Bulli, vielen, vielen Dank.
War ich schon vorbei?
Ja.
Können wir das irgendwann mal wieder machen?
Ja, klar. Ich erfinde mir einfach irgendeine neue Sendung. Es wird wunderbar. Formate geben, die uns zusammenführen.
Du weißt, ich war bei deiner ersten dabei.
Ja.
Ich werde für den Rest deines Lebens komme ich in deine Sendung, egal was es ist.
Und demnächst ist dann schon die letzte wahrscheinlich. Und da bist du dann auch wieder eingeladen.
Herrlich.
Ich freue mich, mein Schatz.
Ich freue mich auch.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. So, das war er, unser Bulli. Ja, tatsächlich. Oh Gott, wenn der anfängt, bayerisch zu reden, bin ich direkt verliebt. Oder?
Ja, wahnsinnig sympathischer Typ.
Ja, großartig. ganz toll. Ja, und so geht's weiter tatsächlich nächste Woche mit einer neuen Ausgabe. Ich bin sehr gespannt, wer dann auf der Liste stehen wird. Ihr hoffentlich auch. Und wenn es euch fad ist und langweilig, dann einfach mal ein bisschen stöbern.
Ja.
Sowohl auf barbaradio.de als auch auf unserer Plattform in der Barbaradio-App gibt's natürlich alle möglichen Gespräche. Genau. Da ist alles dabei, für jeden Geschmack, mehr oder weniger.
Weit über 100 Gespräche haben wir inzwischen.
Oh, so. Mein Gott, wie wir das immer machen.
Ja,
ne?
Ich weiß auch nicht.
Aber ohne dich, Clemens, würden wir es halt auch nicht hinkriegen.
Ganz genau.
So, bitte, sehr gerne. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de